ARD. Im Rennen ums Weiße Haus gab es ja in den letzten Monaten so viele schockierende Ereignisse, die hätten ein ganzes Kalenderjahr füllen können. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass in den letzten 4 Wochen vor der Wahl nicht nochmal was passiert. Und damit steht jetzt vor allem eine Frage im Raum. Für wen wird's der bessere Oktober? Für Donald Trump oder für Kamala Harris?
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
I anticipate that, you know, something will happen in October, as it always does.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit schnell rein in eine der letzten Podcast-Folgen vor dem eigentlichen Wahltag, vor dem 5. November. Ich bin Isabel Karras. Bei mir im Studio in Washington ist Ralf Borchert. Hallo.
Hallo, hallo.
Und uns zugeschaltet aus dem Studio New York ist Martin Ganselmeier.
Hallo, grüßt euch.
Losgegangen ist ja dieser Oktober mit einem politischen Großereignis, kann man sagen, nämlich mit der Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance gegen Tim Walz. Lass uns einfach gern mal damit anfangen, denn dieser Abend im Fernsehen hat ja durchaus die Möglichkeit dazu geboten, dass da nochmal neuer Schwung reinkommt in diesen Wahlkampf. Was ist euer Eindruck? Welche Rolle wird dieses TV-Duell noch spielen, wenn es um den Wahlausgang geht?
Es ging ja überraschend zivil zu eigentlich. Mhm. Die beiden haben sich weniger heftig beharkt und aggressiv angegriffen als in mancher Äußerung vor diesem Vizepräsidentschaftsduell. Also das war eine der Überraschungen, fand ich. Man sagt ja insgesamt, dass die Vizes nicht so die große Rolle spielen. Gewählt wird, wer obendrauf ist, also Harris oder Trump. Und das wird jetzt sicherlich nicht die Wahl entschieden haben, wie diese beiden debattiert haben. Aber ein paar Schlüsse konnten wir schon ziehen, Martin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich stimme dir absolut zu. Das Vize-Duell ist wirklich normalerweise nicht so wahlentscheidend, da es ja dieses Jahr wirklich so super knapp ist. Also in 7 Bundesstaaten ist es, glaube ich, too close to call, wie die Amerikaner sagen. Also ganz, ganz knapp. Kann das natürlich vielleicht doch noch so einen Einfluss haben. Ich fand, dass am Ende J.D. Vance die überzeugendere Rolle gespielt hat. Er gab sich freundlicher, überraschend freundlich. Mhm. Er kann ja auch sehr, sehr stark angreifen, kann auch richtig fies sein. Das hat er irgendwie weggepackt. Er war irgendwie besser vorbereitet, hatte ich den Eindruck, rhetorisch geschickter. Tim Walz schaute oft auf sein Papier, machte sich Notizen, wirkte ein bisschen verkniffener. Ich würde sagen, so ein leichter Punktsieg für J.D. Vance.
Hatte ich auch den Eindruck. Und Tim Walz, die Mundwinkel waren irgendwie oft nach unten. Ich habe mir gedacht, Mensch, vielleicht braucht er mal TV-Training. Er hat nicht wahnsinnig sympathisch ausgeschaut in vielen Momenten. Hat auch so in die Kamera gestarrt eher oft. Also ich stimme dir zu, eher leichter Vorteil für Vance, der sich viel sanfter gegeben hat als sonst und damit auch ein gewisser Kontrast zu Donald Trump war, der ja nach wie vor in diesem Wahlkampf ziemlich heftig zuschlägt verbal.
Absolut, aber ich glaube, was wir auch festhalten können, das seht ihr beide genauso, ist, dass es nicht so richtige Patzer gab in diesem TV-Duell. Dabei, und darauf möchten wir ja eigentlich zu sprechen kommen, sind diese, ich nenne sie mal skandalösen Überraschungen im Monat vor dem eigentlichen Wahltag ja eigentlich eine sehr gute amerikanische Tradition, die sogenannten Oktober-Surprises, also die Oktober-Überraschungen. Diese Vize-Debatte, die gehört schon mal nicht dazu, aber wir haben in den letzten Tagen in einem Interview von Ex-Außenministerin Hillary Clinton gehört, sie erwartet, dass da noch was kommt, so wie immer, das hat sie im Interview bei PBS gesagt.
I anticipate that, you know, something will happen in October, as it always does.
Also Hillary Clinton hat auch ihre eigenen Gründe natürlich für diese Aussage. Sie war 2016 selbst Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, geht deshalb davon aus, dass es Versuche geben wird, Kamala Harris in ein schlechtes Licht zu rücken.
There will be concerted efforts to distort and pervert Kamala Harris, who she is, what she stands for, what she's done. I mean, the crazy story about me running a child trafficking operation out of a basement of a pizzeria. Don't laugh. It was a huge story.
Im Publikum wird da gelacht, als Hillary Clinton an das sogenannte Pizzagate erinnert. Eine Verschwörungstheorie, die besagte, sie sei in einen Kinderpornoring verwickelt, der aus einer Pizzeria in Washington D.C. heraus agiere. Martin, du bist damals Korrespondent in Washington gewesen. Kannst du uns nochmal zurück in diese Zeit holen? Was hat es mit diesem Pizzagate auf sich gehabt?
Ja, das war schockierend. Ich muss gestehen, ich habe das damals erst nicht wirklich ernst genommen. Mhm. Diese Gerüchte, die gab es. Das ist eine Pizzeria in einer der vornehmsten und besten Gegenden von Washington im Nordwesten. Ich kannte die auch, bin da auch selber mal gewesen. Und dass es da irgendwelche Verschwörungstheorien gab, dass da ein Kinderpornoring, also wir haben das wirklich nicht ernst genommen. Dann ist aber wirklich tatsächlich einer, der diese Verschwörungstheorien las, glaubte, aus North Carolina mit einem Gewehr gekommen und hat diese Pizzeria sozusagen ja überfallen, kann man sagen. Der ist da reingestürmt und wollte Zugang zu einem verschlossenen Raum, weil er das Gefühl hatte, da befindet sich wahrscheinlich irgendwie Beweismaterial oder da sieht er was. Und dann hat er da auch rumgeballert, hat Gott sei Dank niemanden verletzt. Aber für uns war das ein wirklicher Schock, weil zum ersten Mal deutlich wurde, dass aus solchen verrückten Verschwörungsschwurbeleien, Fake News tatsächlich ganz, ganz gefährliche Realität werden kann. Und das war eigentlich sehr, sehr schockierend und zeigte auch, dass da eine Parallelwelt existiert, die man eigentlich, ja, wie die Zuschauer eben, die gelacht haben. Man nimmt es nicht ernst, aber es ist dann furchtbarer Ernst geworden.
Erinnert an die Ernsthaftigkeit von Verschwörungstheorien in gewissem Sinne, auch heute noch. Manchmal vergessen wir ja ein bisschen, wenn Donald Trump zum Beispiel von Hunde- und Katzenverspeisenden Migranten aus Haiti fantasiert, eine eindeutige Lüge. Das verbindet sich natürlich mit einem realen Thema, nämlich der Migration. Damals, glaube ich, Martin, Pizzagate, das war vollkommen im Bereich der Verschwörungsfantasie, glaube ich.
Total. Wobei auch, ich meine, Gott sei Dank ist ja niemand verletzt worden, aber eine Sache, die auch ein bisschen zu kurz gekommen ist danach, der arme Besitzer dieser Pizzeria und seine Familie, die haben noch Wochen und Monate lang Drohmails, also wirklich, die mussten wirklich um ihr Leben fürchten. Und das zeigt doch, wie gefährlich sowas sein kann.
Und bei Hillary kam ja noch eine zweite Oktober-Surprise, ein politisches Bömpchen, was vielleicht Richtig. Einfluss auf die Wahlentscheidung dann hatte, gegen Hillary Clinton dazu, nämlich ihre E-Mail-Affäre. Mhm. Ich glaube, es war der 28. Oktober, wenn ich es richtig nachgelesen habe, wo der damalige FBI-Direktor Comey einen Brief an die Abgeordneten geschrieben hat, in dem er, das Thema war damals nicht mehr ganz neu mit Hillary Clintons E-Mails, dass sie also als Außenministerin einen privaten E-Mail-Server genutzt hat. Und da ging es dann aber nochmal um neue Untersuchungen um dieses Thema. Und da hat Hillary auch im Nachhinein gesagt, das könnte eine Rolle gespielt haben in ihrer, für viele ja doch überraschenden, Wahlniederlage.
Absolut. Das hat ihr mit Sicherheit geschadet, zumal ja auch bekannt wurde, dass sie ihren Laptop dann hat zerstören lassen. Also die Festplatte ist zerstört worden und das wirkte doch für viele Amerikaner wie ein indirektes Eingeständnis von Schuld.
Von solchen Geschichten sind wir aktuell ja gerade noch ein bisschen entfernt, aber der Monat ist natürlich gerade erst losgegangen. Da kann also noch einiges kommen. Bevor wir darüber sprechen, was Potenzial hat, in diesem Jahr eine Oktober-Surprise zu werden, würde ich gern mit euch nochmal auf weitere solcher Geschichten schauen, weil ich das schon spannend finde. Die E-Mails, Pizzagate sind, finde ich, schon zwei, über die man durchaus lange reden und nachdenken kann. Was habt ihr noch im Kopf? Welche Oktober-Surprises gab es noch in den letzten Jahren?
Wenn man beim Jahr 2016 mal bleibt, dann gab es auch eine Oktober-Surprise in der anderen Richtung, also gegen Donald Trump. Da kam dieses berühmte Interview raus, wo er indirekt oder heimlich aufgenommen worden war und mit einem Moderator einer Unterhaltungssendung so ein bisschen Smalltalk gemacht hat und dann gesagt hat, ja, wie er mit Frauen umgeht, grab him by the pussy. Diese Aussage, da dachten eigentlich sehr viele Demokraten, als das Tape rauskam, als diese Aussage veröffentlicht wurde, dass das der entscheidende Punkt für Hillary Clinton sein würde, denn jetzt würden sehr viele Frauen Trump nicht mehr wählen können. Aber am Ende, wie wir gesehen haben, war es dann doch nicht ausschlaggebend.
Ich finde ganz interessant, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Oktober-Surprise. Angeblich zum ersten Mal 1980 verwendet von einem Wahlkampfmanager von Ronald Reagan, der befürchtet hat, dass Jimmy Carter, damals amtierender Präsident in der ersten Amtszeit und sich zur Wiederwahl stellend, zum Beispiel in Bezug auf die Iran-Geisel-Affäre noch irgendwas Überraschendes, also eine schnelle Verhandlungslösung, dass Geiseln freikommen oder irgendwas liefern könnte, ist nicht passiert. Aber seitdem gibt's anscheinend diesen Begriff. Wobei, damals hat's Reagan nicht geschadet, er wurde gewählt gegen Jimmy Carter. Es gab keine Lösung der Geiselkrise vor der Wahl. Aber diesen Versuch, etwas Überraschendes zu bringen, etwas Gewichtiges zu bringen kurz vor einer Wahl, das gab's wahrscheinlich schon immer in Wahlkämpfen, von Amtsinhabern wie von Herausforderern.
Und ich glaube, dann muss man generell nochmal unterscheiden. Es gibt diese Oktober-Surprises, wo man das Gefühl hat, naja, Der Gegner hat sich das aufbewahrt bis kurz vor Schluss und ist dann damit rausgekommen, um dem anderen zu schaden. Und dann gibt es natürlich auch Oktober Surprises, die sind einfach gekommen wie ein Naturereignis. Also ich erinnere mich dran, 2012, Hurricane Sandy, New York, hier die Ostküste, der ist sehr weit nördlich an die Küste hier gekommen und New Jersey war vor allem betroffen. Und Barack Obama war wirklich ein Krisenhelfer, der jeden Tag hier war. Und der Gouverneur von New Jersey, das war ein Republikaner, Chris Christie hieß der, der hat den Barack Obama gelobt und hat gesagt, Mensch, der hat sich hier toll eingesetzt und viele Moderate oder noch Unentschiedene, für die war das möglicherweise ausschlaggebend, die dann gesagt haben, okay, ich wähle nochmal Barack Obama, sodass er dann doch die Wiederwahl gewonnen hat. Also das kann auch passieren, dass plötzlich so ein Naturereignis kommt. Oder ich erinnere mich dran, John McCain war ja Gegenkandidat von Obama 2008 und dann kam der Crash an der Börse. Das war ja das Krisen- und Rezessionsjahr 2008 und kurz vor der Wahl kam es zu diesem Einbruch an der Börse, wo dann eigentlich klar war, die republikanische Regierung und die republikanische Partei hat kein wirkliches Rezept und die Wirtschaftskrise wurde immer stärker. Das führte dann dazu, dass viele Leute Barack Obama gewählt haben.
Da fällt mir auch ein Vergleich zu Deutschland ein. Wir sind beide ältere Semester, Martin. Ich war Berlin-Korrespondent, als Gerhard Schröder in Gummistiefeln auf den Deich ging. Damals Hochwasser in Deutschland. Also das gibt es ja auch in anderen Ländern, nicht nur in den USA, dass man eben kurz vor einer Wahl versucht, fernsehtauglich sich als starker Akteur zu präsentieren. Und Gerhard Schröder, der da ziemlich geschickt war in diesen Dingen, ist es damals auch ganz gut gelungen mit den Gummistiefeln auf dem Deich. Und so ein bisschen ist es dann auch oft eben mit Naturereignissen in den USA und dem Versuch, sich als Krisenmanager wie damals Obama zu präsentieren.
Und auch momentan sehen wir es natürlich auch wieder. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Insofern Naturereignisse. Damals, Martin, du hast Sandy angesprochen. Jetzt haben wir Helene. Niemand hat ja damit gerechnet, dass dieser Hurricane hier auch weit im Landesinnern noch so große Schäden anrichten würde. Große Teile von 6 Bundesstaaten sind aktuell verwüstet. Es sind über 200 Menschen gestorben. Und ich finde, das klingt in diesem Zusammenhang ja fast ein bisschen zynisch. Aber natürlich wird jetzt auch schon darüber gesprochen, welche Chance bietet sich da für die Kandidatin Kamala Harris oder für den Kandidaten Donald Trump. Der politische Stratege Ian Russell hat bei NPR gesagt:
It's a great opportunity for her to demonstrate leadership. What she has to do and what she is doing is showing up and showing that she's engaged, showing that she's capable of stepping up to the challenges that the country and the world face. And I think she's doing that very well.
Er redet also über Kamala Harris und sagt, aus seiner Sicht sei das eine Möglichkeit für sie, Leadership zu zeigen, dass sie eine gute Anführerin ist. Was würdet ihr sagen, ist das wirklich eine Chance, zu zeigen, ja, sie hat als Vizepräsidentin und als potenzielle nächste Präsidentin die Lage im Griff?
Naja, zeigt ja auch ein bisschen ihr Dilemma. Sie ist nicht der amtierende Präsident, es ist noch Joe Biden, der ist ja jetzt auch in den Krisengebieten. Und wie auch bei anderen Themen zeigt sich hier so ein bisschen das Dilemma, ist sie die amtierende Administration, repräsentiert sie also auch vielleicht die Belastungen dieser Administration oder ist sie das Neue, die Neue, die jetzt ganz anders agiert als Joe Biden, viel jünger ist, eine neue Generation. Also einerseits ja, es ist natürlich eine Chance für sie, aber ich finde, wir haben auch gemerkt in den letzten Tagen, dass sie sich noch so ein bisschen schwer tut in solchen Dingen, sich als ehemalige Staatsanwältin und in ihrer ganzen Charakteristik wirklich als die Krisenmanagerin in Bezug auf diesen Tropensturm und seine Folgen, die ja sehr tiefgreifend sind, also Helene zu präsentieren.
Es ist ja auch immer so ein gewisser Balanceakt. Wenn man zu früh dann da anreist, dann gibt es die Kritik, meine Güte, hier ist noch wirklich Erstrettungsaktionen und der ganze Tross hat uns hier eher behindert. Also da muss man auch mal aufpassen dann als Politikerin oder als Politiker. Und ich glaube, dass sie da richtig gehandelt hat, dass sie gesagt hat, erstmal muss die Erstversorgung geleistet werden. Aber klar, das ist jetzt eine große Chance. Und wenn Joe Biden klug ist, dann überlässt er ihr so ein bisschen da die Führungsrolle.
Und Trump war ja schneller, ne?
Das wäre mein Punkt.
Der war schon
gewesen,
am Montag in Georgia und Biden und Harris haben dann nachgezogen, jetzt rein von den Wochentagen her gerechnet. Also es hat viele Seiten.
Richtig, Trump ist weniger zögerlich, wenn es darum geht, sich direkt vor Ort zu zeigen und wirft ja auch der Biden-Regierung schon vor, zu wenig zu tun für die Sturmopfer. Für ihn kann es so gesehen natürlich auch eine Möglichkeit bieten, das Ganze. Und das werden wir weiter verfolgen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber wir haben noch ein paar andere Themen auf der Agenda, die jetzt Anfang Oktober auch schon eine Rolle spielen hier in den USA. Und eins davon betrifft gar nicht mal die Innenpolitik, sondern tatsächlich die Außenpolitik, die ja eigentlich, wenn es um den Wahlkampf geht, gar nicht immer an erster Stelle steht, aber auch die Entwicklung im Nahostkrieg haben natürlich Potenzial, eine Oktober-Surprise zu werden. Das war bei der Vice-Presidential-Debate zwischen Walz und Vance ja tatsächlich sogar der erste Punkt, der angesprochen wurde. Hast du das Gefühl, Ralf, das ändert sich gerade so ein bisschen, dieser Stellenwert von Außenpolitik im Wahlkampf?
Ich würde sagen, es kann zumindest passieren. Also wenn wir uns vorstellen, es gibt noch einen Luftangriff Israels wiederum jetzt als Reprisal gegenüber dem Iran, möglicherweise, das wird ja diskutiert, auch auf Atomanlagen sogar. Und die USA würden im Laufe dieses Oktobers, wir sind jetzt hier im spekulativen Bereich, hineingezogen, noch stärker als bisher in diesen Krieg, nicht nur in der Unterstützung Israels, sich zu verteidigen, sondern weil zum Beispiel US-Soldaten, die in der Region ja mit mehr als 40.000 stationiert sind, in den Ländern um Israel herum, das kann natürlich noch große Auswirkungen haben. Wie du sagst, das ist eigentlich nicht das Hauptthema. Mhm. It's the economy, stupid, sagt man meistens. Es geht vor allem um die Wirtschaft. Migration ist ein großes Thema, vor allem von Trump und Vance gepusht. Aber ich denke, vor allem im negativen Sinne, wenn es eine große Krise gibt, kann auch Außenpolitik wie jetzt die Nahostkrise noch ein Thema werden. Dann möglicherweise auch eine Chance sein, wenn es einem amtierenden Präsidenten oder Biden zusammen mit Harris gelingen würde, hier noch eine diplomatische Lösung anzubahnen. Aber danach sieht es im Moment eher nicht aus.
Sehe ich genauso. Und ich finde interessant, dass eigentlich die Außenpolitik, jetzt zumindest aus europäischer Sicht, hat man immer gedacht, das ist Bidens Stärke. Beim Thema Ukraine steht er klar, da hat er ganz klaren Wertekompass, während Trump da ja doch immer noch so mit Putin liebäugelt. Und jetzt durch diese Nahost-Eskalation hat man so ein bisschen den Eindruck, Biden appelliert, Biden versucht Einfluss auf Israel zu nehmen, aber Israel macht dann am Ende doch, was es eigentlich durchziehen will. Und da gibt es ja natürlich jetzt, und das war in der Vizepräsidentschaftskandidatendebatte sehr schön zu sehen, J.D. Vance, der sagt, guck mal, die Welt ist in Feuer, die Welt, überall Krisenherde, überall Kriege, das ist chaotisch und das hat begonnen, seitdem Trump nicht mehr im Weißen Haus ist. Also diese Erzählung, die greift jetzt sozusagen hier überhand und so ein bisschen hat man den Eindruck, Außenpolitik sollte eigentlich die Stärke von Harris und Biden sein und jetzt drehen Trump und Vance das so ein bisschen um und sagen, wenn Donald Trump wieder im Weißen Haus ist, dann traut sich keiner mehr, irgendwo einen Krieg anzufangen.
Das gehört zu diesen Themen, bei denen der Einfluss auf die Wahlentscheidung wirklich schwer messbar ist, finde ich. Ja, das ist ja dann immer eine Interpretationssache, beeinflusst es die Leute. Aber mir ist auch aufgefallen, als ich unterwegs war im Land, um vor allem mit Trump-Wählerinnen und Wählern zu sprechen, dass die das, was Martin eben betont hat, genau sagen, dass sie sagen, Mensch, als Trump Präsident war, kein neuer Krieg. Ja. Einer, vor dem man Angst gehabt hat, den man respektiert hat. Biden erscheint schwach. Uns in Europa erscheint das oft umgekehrt. Da war Trump der Chaot in der Außenpolitik, der uns verunsichert hat mit seinen Tweets und so weiter. Aber bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern kommt das anders an. Und viele fragen auch, warum geben wir als USA so viel Geld weiterhin für die Ukraine aus, engagieren uns so mit Waffenlieferungen in Nahost? Wir haben doch genug eigene Probleme, für die wir unser Steuergeld bräuchten.
Also dieses Thema Außenpolitik Nahost, das ist in den letzten Tagen gefühlt nochmal stärker in den Fokus gerückt. Ein anderes Thema, über das wir aber auch schon im Laufe der letzten Monate immer wieder gesprochen haben und von dem wir dachten, das könnte auch nochmal eine Oktober-Surprise sein, das ist irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt. Und ich finde, das sind die ganzen Prozesse rund um Donald Trump, von denen man ja nie genau wusste, welcher davon könnte eventuell vor der Wahl noch eine Rolle spielen. Und am Ende hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, vielleicht war es das jetzt einfach, vor dem Wahltag passiert nichts mehr, aber dann gibt es jetzt doch Neuigkeiten in dem Wahlbetrugsverfahren gegen Trump. Da hat die Richterin eine neue Anklageschrift veröffentlicht. Wirklich geschadet hat ihm das alles bisher nicht so richtig, jetzt aber vielleicht doch. Ralf, was ist deine Meinung?
Es gibt hier Journalisten, die das als Oktober-Surprise ausgerufen haben, diese neue Anklageschrift gegen Trump. Neu sind die Vorwürfe ja nicht, aber es gibt tatsächlich neue Details und das geht zurück auf das Supreme Court Urteil, dass Präsidenten weitgehend Immunität genießen. Das war ein Urteil im Juli, was für Schlagzeilen gesorgt hat. Und daraufhin hat der Sonderermittler in einem der großen Verfahren gegen Trump, Jack Smith, im Wahlbetrugsverfahren, in dem es eben auch um den Sturm aufs Kapitol geht und all die Versuche Trumps, die Wahl im Nachhinein noch zu kippen, vor 4 Jahren, 2020. Da sind schon neue Details drin, wo man auch stutzt. Zum Beispiel, ich erzähle jetzt eins, als Trump am Fernseher den gewaltsamen Sturm aufs Kapitol im im Weißen Haus verfolgt hat und eben stundenlang nichts dagegen getan hat als noch amtierender Präsident, soll ein Mitarbeiter zu ihm gekommen sein und ihm eben erzählt haben, Mike Pence, dein Vizepräsident, musste gerade in Sicherheit gebracht werden. Er ist in Gefahr. Und daraufhin soll Trump geantwortet haben, so what? Also, na und? Man wundert sich über vieles nicht mehr, aber das ist schon so ein Moment gewesen, wenn man sowas liest, wo man nochmal durchatmet.
Und dafür hat er erstaunlich wenig für Schlagzeilen gesorgt, muss ich sagen. Also vielleicht hier im lokalen Washington-Kontext noch mehr, aber bis nach Deutschland geschwappt ist das, glaube ich, bisher nicht so richtig.
Nicht besonders. Wir haben darüber berichtet, aber es ist sicherlich jetzt nicht eins der großen Themen dieser Tage. In New York ist Trump ja erstinstanzlich verurteilt worden, aber auch das haben viele schon vergessen.
Genau. Offenbar. Und eigentlich sollte hier ja, und das ist schon zweimal verschoben worden, sollte ja noch verkündet werden, wie die Strafe ausfällt. Das ist ja die Entscheidung, die der Richter treffen muss. Und die Anwälte von Trump waren erfolgreich, das zu verschieben. Und jetzt ist es verschoben auf Ende November, aber dann ist die Wahl ja schon gelaufen. Und wenn Trump tatsächlich gewinnt und sozusagen dann gewählter Präsident wieder ist, dann kann man sich irgendwie auch nicht vorstellen, dass diese Strafe jetzt noch irgendwie was verändert oder bewegt. Man rechnet ja ohnehin nicht damit, dass er eine Gefängnisstrafe bekommt. Man rechnet eher damit, dass es eine hohe Geldsumme sein wird. Aber ich weiß noch, dass wir alle mit Spannung diese Strafverkündung nochmal erwartet haben und jetzt, das fieselt so aus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, für die Wahlentscheidung der meisten Amerikanerinnen und Amerikaner hat dieses Ganze gar keinen Einfluss mehr. So schockierend das eigentlich ist und man sollte meinen, doch, das muss doch wichtig sein, aber nein, offensichtlich haben die meisten ihre Meinung darüber schon abgeschlossen und denen ist das ziemlich egal.
Und wenn es einen Einfluss hat, dann sagen viele im Trump-Lager, das ist mir jedenfalls oft begegnet, ah, das ist doch sowieso alles politisch von Biden gesteuert, dass er ausgerechnet jetzt im Wahlkampf in diesen vier Verfahren angeklagt ist. Ist ja auch Trumps eigene Erzählung, alles Wahlbeeinflussung politisch gesteuert, diese Anklagen.
Wir gehen mal weg von Donald Trump, aber bleiben noch kurz in New York, weil das ist mir aufgefallen als Thema, was tatsächlich bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern eben mein Eindruck doch eine große Rolle gespielt hat. Und das war die Anklage gegen New Yorks amtierenden Bürgermeister Eric Adams, der wegen Korruption, Bestechlichkeit und illegaler Wahlkampfspenden aus dem Ausland kürzlich angeklagt wurde. Adams ist Demokrat. Martin, inwiefern könnte denn diese Geschichte aus New York noch Einfluss haben auf den Wahlkampf?
Glaube ich nicht wirklich, weil Eric Adams auch innerhalb der Demokratischen Partei schon seit einigen Monaten ziemlich isoliert ist. Mhm. Ich weiß, hier wurde auch berichtet, er sollte eigentlich mal beim Demokratischen Parteitag auch eine Rede halten. Das ist dann abgesagt worden, also er ist richtig isoliert worden und man hat ihm auch ziemlich übel genommen, dass er die Einwanderungspolitik von Biden und Harris immer ziemlich deutlich kritisiert hat und sich beschwert hat. Hier sind so viele illegale Einwanderer nach New York gekommen. Und er braucht da mehr Unterstützung. Also innerhalb der Demokratischen Partei war er schon ziemlich isoliert und viele Demokraten wussten vielleicht auch, dass das, was er macht, dass das immer so ein bisschen den Geruch der Korruption, der Vetternwirtschaft hatte und das, was jetzt in der Anklage, man muss ja sagen, er ist noch nicht verurteilt, das ist nur die Anklage. So lange gilt jemand ja auch als unschuldig, bis es nicht wirklich bewiesen ist, aber das, was da rauskommt, dass er Luxusreisen in die Türkei nach Istanbul, gesponsert von Turkish Airlines, bezahlt von Geschäftsleuten, die Erdogan sehr nahestehen und im Gegenzug, und ich habe mich, das war eines der ersten Dinge, wo ich mich sehr gewundert habe, als ich aus den Vereinten Nationen, aus dem Hauptgebäude kam, ein ganz prächtiger Neubau direkt vor dem Haupteingang der Vereinten Nationen, das ist die türkische UN-Botschaft und das Generalkonsulat der Türkei. Die Baugenehmigung, da gab es Abkürzungen, dann gab es angeblich bestimmte Prüfungen, die dieses Haus nicht erfüllt hat, Feueralarm und Sicherheitswege, und das hat Eric Adams, hat da die Fachleute überstimmt und hat gesagt, komm, das müssen wir schnell genehmigen. Also das riecht doch sehr nach Korruption und Vetternwirtschaft.
Ich finde, es zeigt sehr schön, was dieser Monat Oktober potenziell zu bieten hat. Es sind nur noch so wenige Tage bis zum 5. November. Viele Menschen wählen ja auch jetzt schon in verschiedenen Bundesstaaten in den USA. Ich finde, das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Aber ja, wir haben ein paar Themen aufgezählt, die auf jeden Fall noch kleine Bömmchen werden könnten, wie du das so schön gesagt hast, Ralf. Eins kann man jetzt ja vorerst zumindest von der Liste streichen, das hatten wir auch im Hinterkopf, den Streik der Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen, den größten seit einem halben Jahrhundert. Der ist jetzt zumindest erstmal beendet. Aber es könnten uns noch andere Dinge erwarten in dieser letzten heißen Wahlkampfphase. Und die werden wir natürlich weiterhin im Blick behalten und über alles berichten, was wichtig sein könnte rund um diese Wahl. Mehr dazu hört ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge dieses Podcasts im Radio oder online auf ndr.de/die Korrespondenten oder natürlich in der ARD Audiothek. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und sind nächste Woche natürlich mit einer neuen Folge wieder für euch da. Diesmal dabei waren Ralf Borchardt und Martin Ganselmeier und technisch betreut hat uns Saskia Braun. Vielen Dank, ihr drei.
Vielen Dank dir.
Bye, bye.
Wie steht es eigentlich um die Zeitenwende der Bundeswehr? Investiert die Regierung ausreichend in unsere Sicherheit?
Und hat Deutschland seinen Beitrag als NATO-Mitglied geleistet? Das klären mein Kollege Carsten Schmiester und ich, Anna Engelke, im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien.
Deutschland ist natürlich in der Pflicht, die großen Worte der Zeitenwende auch tatsächlich umzusetzen. Und wir haben bisher noch nicht das Nötige getan und das Nötige investiert, insbesondere, dass wir die Bundeswehr tatsächlich wieder befähigen zur Landes- und Bündnisverteidigung. Da wird Deutschland allmählich zur Sicherheitsgefahr für Europa.
Das sagt zum Beispiel Sicherheitsexperte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien geben wir Ihnen in diesen Zeiten aktuelle Updates und Einschätzungen zum Krieg gegen die Ukraine.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, genau wie mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine.
Hören Sie doch mal rein und abonnieren Sie uns gerne, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo Sie gerne Podcast hören.